Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen. Da sind wir alle wieder. Willkommen zu eurem Podcast für die ganze Familie. Ach, mit Fröhlichkeit im Herzen und mit der Christine.
Ja, hallo. Ja,
mit Michael natürlich.
Auch im Herzen, mit Fröhlichkeit dabei. Hallo.
Ja, und ja. Die meiste Fröhlichkeit von uns, also quasi der Inbegriff der Fröhlichkeit, ist unser André. Tata.
Naja, ein bisschen hibbelig. Also ich sag's. Wieso hibbelig? Gleich mal, ich muss wahrscheinlich heute wirklich zwischendurch mal raus, wegen Pullern und so.
Ach Gott.
Weil ich die Zeit nicht durchhalte. Nee, ich muss dazu eine Geschichte erzählen, und zwar morgens, wir sind ja jetzt quasi am Ende unserer Morgensendung. Und hängt den Podcast jetzt hinten dran. Und ich trinke ja morgens normalerweise immer so eine kleine Kanne Wasser. Das habe ich mir vorgenommen, weil wir relativ viel Kaffee trinken auch. Ja. Und ich habe irgendwann mal gelesen, wer viel Kaffee trinkt, der sollte auch entsprechend Wasser dazu trinken, weil der Kaffee ja angeblich irgendwie Flüssigkeit entzieht. Und weiß ich nicht.
Das aber ist doch schon dreimal wieder erledigt. Das hat die Wissenschaft doch schon immer wieder noch wieder neu. Und Kaffee ist auch Wasser und bleibt auch im Körper drin. So.
Ja, wisst doch, dass ich ein altmodischer Mensch bin.
Ja,
so.
Ja, ja.
Also jedenfalls trinke ich da immer ziemlich viel Kaffee. Und jetzt ist es so, ich weiß gar nicht, ob das möglicherweise eine Auswirkung dieser ganzen komischen Zeit ist, ja, so Corona und ach, alle sind so angespannt. Ich hatte letztens in der Küche hier im Sender so einen kleinen Wutanfall. Ja, also ich gebe es ja zu, das kommt selten vor, das kommt wirklich selten vor, aber irgendwie war das eine Verkettung von irgendwelchen Sachen, die mich genervt haben, und dann stand da die Kanne und da war auch schon Wasser drin und da bin ich irgendwie so, ach und Mist, alles doof, und dann hat die Kanne dann eben von der Spüle gestoßen.
Oh,
ja. Irgendwie, ja, es war so ein kurzer Moment.
Ich war's nicht.
Es war niemand dabei. Es war niemand dabei. Nein, ich habe mich auch an niemanden ausgelassen und über niemanden geärgert, außer über mich selbst. Und dabei ist in meine Kanne zu Bruch gegangen, um die Geschichte jetzt schnell zu Ende zu erzählen.
Ja.
Da hat mir die liebe Silke, die ja ein bisschen den Haushalt schmeißt bei uns im Sender, ja, die hat mir eine neue Kanne gegeben daraufhin. Ja. Mhm. Also die hat das Malheur dann eben gesehen, also nur das Ergebnis nicht, wie es dazu kam. Und diese Kanne fasst jetzt, ich glaube, einen halben Liter mehr. Das ist schon eine 1,5 Liter Wasserkanne. Die mache ich mir nun morgens auch immer voll, wenn um 5 die Sendung beginnt. Ja, zack, 1,5 Liter Kanne. Und die ist dann aber eben am Ende der Sendung auch alle. Also was ich damit sagen wollte, ist, ich trinke viel mehr Wasser als noch vor einer Woche. Ja. Und deswegen setze ich jetzt schon mal an den Anfang dieses kleinen Gesprächs, dieses Trialogs, dass ich wahrscheinlich zwischendurch mal raus muss, weil es eben noch mehr Wasser ist, als sonst, was ich intus habe.
Also das Fassungsvermögen, das Fassungsvermögen der Kanne hat zugenommen, aber du bist noch nicht im Training so weit vorangeschritten, dass du das Fassungsvermögen deiner Blase es mitmachen würde.
Ja, aber vielleicht halte ich ja auch aus.
Man weiß es nicht. Aber es ist gut, dass du trinken sagst.
Ja.
Kennt ihr Krabbel die Wandnuff?
Was, wen?
Krabbel die Wandnuff kennt ihr auch nicht?
Ja.
Kannte ich bisher auch nicht. Das ist ein Schnaps.
Aha.
Und der ist so eine Art Kräuterschnaps und der Name ist wörtlich zu nehmen.
Okay.
Krabbel die Wandnuff, also trinkst du nur so ein ganz kleines Ding und der ist so, ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich mal googeln, was da drin ist. Micha, guck doch mal. Google doch mal nebenbei. Wir können ja hier nicht, aber Micha, du kannst doch mal.
Krabbel die Wandnuss?
Nuff, rauf, also Nuff. Quasi Krabbel die Wand, Nuff.
Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass du jetzt irgendwie ein ganz tolles, nettes Kinderbuch vorstellst.
Nein,
aber
nein, das ist so ein Kräuterschnaps, glaube ich. Und der ist so scharf, der ist so feurig. Also wenn du da ein Schlückchen trinkst, dann anders lässt.
Entschuldigung, ich lese die erste Nutzerrezension. Scheußlich Geschmack.
Ja, ich habe davon auch noch nie was gehört, aber habe letztens so in einer größeren Familienrunde gesessen und die haben alle gesagt, so die älteren Herren und so, haben gesagt, Mensch, Krabbel die Wandnuff, trink mir doch mal jetzt ein, so als Absacker quasi. Und du nimmst ein Schlückchen und du gehst
wirklich
im wahrsten Sinne des Wortes die Wandnuff.
Ja.
Ich habe noch nie so ein Zeug getrunken, also irre, unglaublich. Wenn ihr mal
so
jemanden ärgern wollt.
Was, ja?
Genau, wie so ein Kräuterlikör. So,
okay.
Ja. Wenn ihr mal jemanden ärgern wollt, verschenkt das mal jetzt so vor Weihnachten.
So macht sich halt jeder ein bisschen schön in der Corona-Zeit, ja? Und hat seine eigenen Antworten. Was machst du so, Micha?
Ich trinke auch. Nee, beziehungsweise ich hatte jetzt, wo wir bei alkoholischen Getränken sind, ich habe jetzt was Neues bekommen von Freunden, die waren im Urlaub. Oh, Sven hört immer zu beim Podcast und jetzt habe ich wieder vergessen, sie waren auf Hiddensee? Ich glaube auf Hiddensee. Rügen?
Mhm.
Rügen?
Sanddornschnaps gab's.
Der Hiddensee ist nicht Rügen, also an Rügen dran.
Ja, aber ich überlege, wo sie überhaupt waren.
Ach so,
aber
sie
haben mitgebracht Löffeleierlikör.
Oh, geiler Scheiß.
Das kennst du auch?
Kennst du nicht? Löffel, da gibt's bei Karls. Oh, was, das ist aber eine Bildungslücke. Micha, Löffeleierlikör gibt's bei nicht. Karl. No, im Erdbeerland gibt's Löffeleierlikör und das sind wirklich so wie so kleine Marmeladengläser. Ja. Und das ist von der Konsistenz her so ein bisschen dicklicher, so ein bisschen wie Pudding.
Genau.
Und das ist so geil.
Das war, genau, sie haben das nämlich auch, ich glaube, sie waren auch im Erdbeerland. Und sie haben tatsächlich da das gekauft. Und das ist ja, weißt du, sonst hast du diesen Eierlikör in diesem kleinen Gläschen und dann ist das so zähflüssig und dann hängst du mit der Zunge im Glas, um noch den letzten Rest da rauszukehren. Nein, du löffelst es einfach wie so ein Pudding raus, hat aber alkoholmäßig, glaube ich, ist es genauso wie der Eierlikör.
Genau, aber das ist so geil, das Zeug, du darfst halt wirklich nur ein, zwei Gläser kaufen, weil du schnurbelst da so weg und denkst dann so, oh Mist, jetzt hast du ein ganzes Gas gegessen.
Also merkt ihr, dass ihr hier richtig was mitnehmt aus diesem Podcast? Jetzt haben wir doch schon zwei heiße Tipps, ja, Kabel die Wandnuff und Löffeleier. Ich will das haben, Löffeleierlikör.
Löffel kennst du nicht?
Das möchte ich haben, Löffeleierlikör.
Krabbel die Wandnuff, da ist noch Leder drin.
Krabbel die Wandnuff.
Krabbel die Wandnuff.
Hier, weil ihr gerade bei Hiddensee wart, danke für diesen Pass, ja, Fröhlichkeit im Herzen. Das ist, ich finde, das ist auch ein schöner Titel für den heutigen Podcast. Das war ja tatsächlich auch das Motto der Kanzlerin bei ihrem Abschied. Wir sind ja hier, um mal kurz für Orientierung zu sorgen, wir sind ja hier im Wochenrückblick. Wir sorgen auch für kulturelle Orientierung und natürlich stehen wir für Diversität. Und in dieser Woche natürlich das Ereignis, der Abschied von der Truppe, und zwar der Bundeskanzlerin, also die Bundeskanzlerinnenabschied, sagt man so jetzt, ja. Ist das richtig? Ja.
Wobei der Soldat, der dann diese hässliche Urkunde überreichte oder irgendjemand anders sagte, Frau Bundeskanzler. Er sagte nicht Frau Bundeskanzlerin, ja.
Frau Bundeskanzler.
Ist mir gestern das aufgefallen.
So korrekt war. Ja, und Hiddensee spielt insofern eine Rolle, weil sie sich ja von Nina Hagen gewünscht hat. Du hast den Farbfilm vergessen gespielt vom, ja, wir hatten vorhin schon überlegt, ist es jetzt das Bundesblasorchester oder das Musikchor der Bundeswehr, irgend sowas, oder?
Es wird was. Ja, die durften auf jeden Fall Bart tragen, ist mir aufgefallen, weil das
Was, die Kanzlerin?
Die Kanzlerin trägt jetzt auch Bart, die lässt jetzt wachsen. Nein, das Wachbataillon hat, glaube ich, keinen Bart. Und die im Musikchor waren, die hatten teilweise Bärte.
Aha.
Ja, warte, aufmerksamer Beobachter hier.
Warte. Das ist. Ah, hier, das Stabsmusikchor der Bundeswehr. Und das gehört zum Militärmusikdienst der Bundeswehr. Hat Rainer geschrieben.
Okay.
Ja. Grüße von Rainer, Hauptfeldwebel der Reserve. Das ist, die Frage ist nämlich heute Morgen auch aufgeploppt. Richtig. Und das Ritual stammt übrigens aus der preußischen Armee, den Zapfen streichen. Das ist jetzt nichts.
Das ist jetzt nichts
Verferkeltes oder so, ja. Dass die Soldaten sagen, wir kommen ja nicht raus aus unserer Kaserne. Wir streichen mal den Zapfen. Nee, das war hier an dieser Alkohol. Also die hatten irgendwie, was gab's denn? Wahrscheinlich gab's Krabbel die Wandnuff-Schnaps.
Kann gut sein.
Der stand wohl immer irgendwie dort im Casino, im Offizierscasino oder im Soldatencasino, Offizierscasino. Und da haben die dann halt immer einen gebechert abends. Und irgendwann kam dann der Oberfeldwebel und hat den Zapfen gestrichen. Also die haben so den Zapfhahn, ne? Wo der Schnaps raus. Und der Zapfen streichen heißt irgendwie, das Ding ist jetzt dicht.
Ach so, Ausschank. Also
es gibt quasi keinen Alkohol mehr. Okay. Es ist Ausschankschluss. Und deshalb auch so dieses Abschiedsritual, dieses militärische Abschiedsritual, dass man bis heute Zapfen streichen nennt. Kommt vom alten Preußen hier, vom alten Friedrich Großen.
Ich war ganz erstaunt. Ja, aber der Zapfen wird erst gestrichen, nachdem man vorher alle gelockt hat. Die machen erst, gibt's dieses Locken, das ist so mit der Flöte, Tirili, Tirili, Tirili. Ah, und dann setzt der eigentliche Zapfenstreich. Also es wird erst angelockt und dann gestrichen.
Okay.
Man lernt so viel, ja.
Ja. Jetzt ist sie weg, also noch nicht so richtig. Noch ist sie ja geschäftsführend, die Kanzlerin. Und hat ja auch noch alle Hände voll zu tun, um das in dieser Woche gleich mal aufzugreifen. Oder das, was in dieser Woche so wichtig war. Es gab diverse Bund-Länder-Konferenzen natürlich rund um das Thema Corona. Und mehr denn je hat sich der Eindruck verstärkt, dass die politische Klasse momentan den Problemen ein Stück weit hinterher regiert, wenn man das so will. Es wirkt alles wie eine permanente Improvisation. Also da gab es ja erst den ersten Gipfel, wo man gesagt hat, wir können uns noch nicht einigen, wir machen mal noch einen Gipfel. Dieser Gipfel liegt jetzt einen Tag zurück. Wir befinden uns heute im 3. Dezember, das heißt also im Freitag. Ja. Und gestern am Donnerstag gab es wieder einen Gipfel. Da hat man zumindest gesagt, das, was in Sachsen gilt, gilt jetzt im Wesentlichen so in den Grundzügen auch für den Rest der Republik. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst? Außer Sport, das ist also auch wieder alles kompliziert. Die einen dürfen mit Zuschauern, die anderen dürfen nicht mit Zuschauern und so weiter. Also eine eisige Verzettelung. Man hat das Gefühl, dass alle ein bisschen orientierungslos sind, obwohl das ja normalerweise Politiker verneinen das ja immer, ja. Also das ist ja, sie müssen das ja verneinen von Berufswegen, aber man hat das Gefühl, dass genau das der Status quo ist und das nicht erst seit ein paar Tagen.
Ja, wobei sie ja alle dann immer wieder auch zugeben, ganz heldenhaft, dass sie dazugelernt haben und dass man mal auch Sachen überdenken müsste. Also wie zum Beispiel Impfpflicht, ne? Wo ja alle uns monatelang erzählt haben, nein, eine Impfpflicht darf es nicht geben, kann es nicht geben. So nach und nach hat sich da so manch einer jetzt inzwischen korrigiert. Also ja, sie lernen dazu.
Das ist ja spannend. Ja. Soll es die geben oder nicht? Was sagen wir denn dazu hier in unserer kleinen Runde? Impfpflicht wird ja jetzt gerade sehr, sehr, also die ethische Diskussion geführt.
Ja.
Nicht nur in der Ethikkommission gibt's die Ethikdiskussion zum Thema Impfschutz beziehungsweise Impfpflicht. Entschuldigung.
Aber warum sollen wir die Frage jetzt beantworten, wenn auch in sämtlichen Interviews, wenn du Herrn Scholz, wenn du Christian Lindner hörst, also ich habe das Gefühl, dass ich Texte einigermaßen verstehen kann, aber wenn ich denen 5 Minuten zugehört habe, weiß ich immer noch nicht, was sie jetzt wirklich wollen. Die antworten ja nie darauf.
Nicht wirklich, ne?
Nee.
Der eine Antwort gegeben hat und ich finde das ganz, ganz clever oder was heißt clever, recht klug, wo ich gedacht habe, ja, ich sehe das eigentlich auch so, dass dieser Kekulé, dieser Virologe, der ja auch öfter jetzt mal auftaucht, ja, der ja auch Podcasts macht und so weiter und so fort, und der hat vehement diese Impfpflicht verneint und hat gesagt, also aus seiner Sicht ist das, ich zitiere jetzt aus dem Kopf, also sinngemäß der größte Blödsinn, den man machen kann, weil er hat 3 Gründe dafür angeführt. Zum einen so es gibt ja die Ungeimpften, ja, er hat es bezieht sich auf die Ungeimpften und ob man dann wirklich mit so einer Impfpflicht diese Ungeimpften jetzt an die Spritze bringt, er zweifelt das ein wenig an, weil, oder er zweifelt das überhaupt an, weil er hat gesagt, es gibt 3 Gründe. Die Unentschlossenen, also die jetzt so ein bisschen, ja, die Zögerlichen und so, die sagen, ach, ich weiß nicht, die werden jetzt sich sowieso impfen lassen nach diesen ganzen Geschichten, die jetzt, ja, also nach der Verschärfung der Maßnahmen und ständig testen und 2G überall. Also die jetzt wirklich prinzipiell sagen, ach, ich warte erstmal ab, die werden jetzt sicherlich nach und nach impfen gehen. Dann gibt's ja die auf diese besseren Impfstoffe warten, also auf diese vermeintlich besseren, auf diese Totimpfstoffe, wie heißen die, mRNA-Impfstoffe?
mRNA sind die wir jetzt haben. Also bei unseren Totimpfstoffe ist das, was kommen soll oder wie auch immer.
Da sagte, okay, die werden auch kommen, diese Impfstoffe. Das heißt also, die Leute, die darauf warten, die werden sich dann eben auch impfen lassen. Und bevor die Impfpflicht überhaupt beschlossene Sache ist und als Gesetz besteht, ist das längst Geschichte. Dann sind eben diese Totimpfstoffe da. Und dann gibt's noch diese extrem verhärtete Gruppe, die du sowieso nicht erreichst. Also die sagen, lass mich impfen, aus Prinzip nicht, ist meine Freiheit und was weiß ich. Und er sagt, die kriegst du eigentlich mit der Impfpflicht auch nicht gezwungen, weil was willst du machen? Willst du die dann einsperren? Willst du die alle ins Gefängnis stecken, wenn die sagen, nee, ich lass mich nicht impfen? Und oder mit riesig hohen Geldbeträgen bestrafen und so weiter. Also er hält davon nichts und ich finde, das hat mir eigentlich eingeleuchtet, diese Argumentation. Aber das ist jetzt nur meine Meinung.
Christine?
Ich nehme Krabbel die Wand nuff.
Ja, genau. Ich glaube, das schützt auch alles. Ja, ich finde, es gibt so verschiedene Aspekte dabei. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Impfpflicht wirklich die Lösung aller Dinge ist, weil völlig auch richtig, wie du es da zusammengefasst hast, die paar Prozentpunkte, die ganz wild sagen, nee, auf gar keinen Fall lasse ich mich impfen, die wird man damit dann wahrscheinlich auch nicht bekommen, außer sie müssen, es will ja auch keiner jemanden zum Arzt zwingen und da wird die Spritze reingesetzt, sondern es geht ja dann um Geldstrafen und ähnliches. Also das heißt ja, Impfpflicht ist ja auch nicht wirklich, dass jeder tatsächlich die Spritze in den Arm bekommt. So, und das nächste ist aber, ich bin immer erstaunt, wie viele es jetzt auch noch gibt, die sagen, oh, ich wollte mal abwarten, ich wollte mal gucken, die das ganze Thema nicht so ernst genommen haben und die jetzt sich teilweise impfen lassen, einfach deshalb, weil es unbequem wird, weil man andauernd irgendwo was vorzeigen muss oder wieder neu testen lassen muss und so weiter. Also, wenn man die schon mal alle bekommt, ist ja auch schon viel gewonnen. Und die ganz harte Gruppe der Verweigerer, ja, das ist auch schwierig. Ich finde aber auch erstaunlich an der ganzen Geschichte, wie wir jetzt über mRNA und Totimpfstoffe reden können, was für Diskussionen man hat, ob man sich boostern lässt mit Moderna oder mit BioNTech. Die Diskussion hatte ich bei uns auch in der Familie. Was nehmen wir denn jetzt? Was ist denn besser? Was ist schlechter? Die ganze Nation wartet wieder auf BioNTech, was jetzt im Moment ja schwieriger zu bekommen ist, wo es nicht so viel von gibt. Moderna verschimmelt in den Regalen. Wenn du dir überlegst, über was wir da diskutieren, also wenn du früher in Urlaub gefahren bist und du brauchst eine Hepatitis-Impfung. Hast du jemals geguckt, welcher Hersteller da auf diesem Gläschen draufsteht?
Nee.
Null.
Nee. Ja, ist es. Und da sagt ja der Herr Lindner von der FDP, der hat ja gesagt, das ist was völlig anderes. Also sinngemäß, ich zitiere jetzt auch wieder aus dem Gedächtnis, sinngemäß, wenn du jetzt dich für die Corona-Impfung entscheidest, ja, dann entscheidest du dich ja quasi für ein Impfabo. Und bei diesen Geschichten, die ja oft zitiert werden, Polio, Masern und so weiter und so weiter, wo es ja eigentlich auch eine Impfpflicht gibt, ja, das wären ja einmalige Impfungen, ja, oder Impfungen in einem riesenlangen Abstand von vielen Jahren und deswegen müssen wir man das anders behandelt. Aber auch Christian Lindner hat ja inzwischen seine Meinung geändert und sagt, dass er tendenziell auch für eine Impfpflicht ist. Aber wie du sagst, dass die Politiker da so ein bisschen orientierungslos sind und gestern Hü und heute Hot, und dann hast du nicht gesehen, das ist sehr interessant. Es gab gestern bei Maybrit Illner so einen kleinen Eklat, da hat sich der sächsische Ministerpräsident, der Michael Kretschmer, gestritten mit dem Buschmann, von der FDP. Das ist der zukünftige Justizminister. Heißt er Marco Buschmann? Marco Buschmann.
Ich glaube ja.
Und der hat den Kretschmer total, der hat nicht total zusammengefaltet, aber der hat ihn ganz schön angegriffen und so sinngemäß gesagt, er soll endlich mal die Probleme in seinem Land, also in Sachsen, in Ordnung bringen und endlich mal dafür sorgen, dass das alles mal besser wird und so weiter und so fort. Und dass der Kretsche dann natürlich auch so, hat gesagt, ich lasse mal so, Sie können doch so nicht mit mir reden, etc. Aber das ist ja interessant, ne? Also dass das von der FDP kommt, die ja wirklich jede, also bis vor kurzem, also das ist noch nicht so lange her, wirklich jede Verschärfung der Corona-Maßnahmen so als Blasphemie gebraucht. Brandmarkt hat Blasphemie gegen unsere freiheitlichen Werte und ach, das ist alles schlimm und gar nicht und dürfen wir nicht. Also so ein bisschen die FDP als, ich sag's mal vorsichtig, als AfD-Light.
Ja, als so sind Alternative die ja so während der, zur Alternative.
Als Alternative zur Alternative. Ja. So sind sie ja zumindest in Bezug auf Corona aufgetreten und gesagt, ihr dürft doch nicht und die Maßnahmen dürfen nicht verschärft werden und die Freiheit des Einzelnen steht überall und so weiter und so fort. Und jetzt kommt da so eine Kehrtwende, ne? Das also... Der Buschmann sagt, Mensch, also löst doch endlich mal deine Probleme in Sachsen, guck dir mal die Inzidenzzahlen an, da muss man viel mehr durchgreifen und viel härter durchgreifen. Und Lindner sagt, dass er zu einer Impfpflicht tendiert. Also ist das schon interessant, wie das so vonstatten geht.
Ja, muss auch sagen, die ganze Diskussion hier mit der epidemischen Lage, ob die verlängert wird oder nicht und was man in das neue Infektionsschutzgesetz reinschreibt, so, das ist ja auch ein Großteil der FDP zu verdanken, ne? Dass also die epidemische Lage nicht weiter verlängert werden sollte, dass man ein neues Gesetz aufbaut, wo man aber nicht alle Maßnahmen mit drin hat, dass was Lockdowns und so weiter angeht, da hat die FDP drauf gedrungen, dass das nicht mit drin ist. Also ist schon so, dass gerade die FDP im Moment so viele Sachen wieder umbauen muss. Aber jetzt, weil du eben das mit dem Impfabo gesagt hast, also das finde ich ist eines der dümmsten Argumente überhaupt, was da immer mal wieder aufkommt, von wegen, es ist ja nicht mit einer Impfung getan. Es ist ja auch mit der Grippeschutzimpfung zum Beispiel nicht getan. Wenn du einmal dich erst impfen lassen, dann musst du jedes, für die nächste Saison hilft es dir dann nicht unbedingt weiter. Und es heißt ja aber nicht, dass wenn du einmal eine Grippeschutzimpfung hattest, dass du die nächsten 30 Jahre ständig eine Grippeschutzimpfung nehmen musst. So, und die Alternative bei Corona ist ja nun auch, wenn du nicht die Impfung hast, dann hast du eben das Risiko eines eventuell tödlichen Verlaufs. So, und das hast du schon mal mit einer Impfung doch gemildert. Und wenn du jetzt dann irgendwann auch entscheidest, ich will jetzt keine Impfung mehr haben, ist das immer noch besser, die erste Impfung drin zu haben, als gar nichts zu tun. Deswegen diese Verknüpfung unter dem Motto, du schließt jetzt was ab und dann hängst du in diesem Vertrag drin und dann musst du immer wieder die Impfung nehmen, ist ja wieder so ein Hemmschuh, der weiter zusätzlich aufgebaut wird, was aber immer noch, also ich sag mal, eine Impfung, zwei Impfungen ist alles besser als gar keine Impfung. Und das jetzt wieder so zu verklausulieren, ist, ja, finde ich schlimm.
Ja, aber sag nicht Dümmste. Ja, das ist so ein hartes Wort.
Dümmste was?
Das macht doch die Gräben schon wieder tiefer. Ja, aber lass uns doch versöhnlich denken.
Ja, aber das ist das ist auch dieses, was jetzt immer so gerne kommt als Argument. Wir müssen jetzt aber zusammenhalten und ich mag es nicht, dass jetzt die Grenzen aufgemacht werden. So, das höre ich komischerweise immer nur von denen, die sagen, ich bin nicht geimpft. Ich will aber meinen Weg durchsetzen. Ich fühle mich ausgegrenzt, weil ich nicht geimpft bin. Da kommt immer ganz viel ich habe das Recht, mich nicht impfen zu lassen. Ja, das ist richtig. Aber gleichzeitig zu sagen, so, aber du musst jetzt aber dich an mich rankuscheln und nett zu mir sein, finde ich dann schwierig. Und dann möchte ich auch mal sagen, nein, das möchte ich vielleicht dann auch mal nicht.
Aber was ich gut finde, ist wirklich die Option zu sagen, kletter die Wand auf.
Ja,
krabbel die Wandluft, ja. Das ist und ich darf mal ganz kurz Peter Sloterdijk zitieren, deutscher Philosoh,
Damit hat das nichts zu tun, glaub mir. Krabbel die Wandluft trinkst du, wenn du nicht mehr Philosoph sagen kannst.
Das hat insofern was damit zu tun, dass er sinngemäß mal gesagt hat, so in Umbruchzeiten, also in Zeiten, wo wirklich viel passiert, wo Umbrüche passieren, Revolutionen und solche Dinge, ja, sollten die Menschen mehr romantisch investieren.
Aha.
Er macht das so ein bisschen fest an der Französischen Revolution und danach begann ja dann die große Epoche der Romantik in Europa und so weiter. Und er sagt, das haben wir so ein bisschen verlernt und das sollten wir wieder aufgreifen, ja, romantisch investieren. Was immer das heißt, also da muss jetzt jeder für sich eine Antwort finden, was heißt es, romantisch zu investieren? Das
ist sich schön machen.
Die Wand hochkrabbeln zum Beispiel, ne? Schön mit einem Kräuterschnaps.
Ja, aber jetzt nicht unbedingt, mein Gott, das war eine Familienfeier.
Ja.
Mit der Schwiegermutter. Was willst du denn da machen? Ja. Da brauchst du manchmal Krabbel die Wand Luft. Gott, habe ich das gerade laut gesagt? Aber wir hatten doch die Woche hatten wir doch das Interview mit der Herrnhuter Sterne GmbH.
Ja, ja.
Also hier, Micha, für dich, Herrnhuter Stern, kennst du, ne?
Ja, kenne ich sogar.
Ja, siehst du? Und die haben gesagt, die hatten noch nie, also der Online-Shop bricht quasi zusammen, die hatten noch nie so viele Bestellungen wie in diesem Jahr oder zumindest schon lange nicht mehr. Also ein Riesengeschäft, die haben ja auch so Sondereditions dann auf das Jahr, die sind lange ausverkauft. Also da merken die richtig, dass sich die Menschen da eben das wirklich zu Hause besonders schön machen und da eben vielleicht auch mehr Geld ausgeben. Ich glaube, das ist einfach gemeint, oder?
Deswegen können wir heute auch nicht so lange machen, weil die Hebebühne kommt. Oh. Ja, wir machen ja große Lichterkette, weißt du, wir haben ja im Vorgarten haben wir eine Tanne, die ist 10, 12 Meter hoch, ja, schön gewachsen. Und da kommt in diesem Jahr eine Lichterkette drauf. Das sollte eigentlich schon längst passiert sein, aber ihr wisst doch, wie es ist. Ja, die Lieferketten. Also nicht nur die politischen Lieferketten reißen ab, sondern auch die realen Lieferketten, wissen wir ja alle. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert jetzt mit der Lichterkette von Kaufland, aber jetzt ist sie da und heute kommt die Hebebühne. Und deswegen, ja, romantisch investieren. Ja, und wenn es in eine Lichterkette ist am Baum, dann muss man halt ein bisschen hochfahren, dann 10, 12 Meter, muss man gucken, ob das alles gut geht.
Der Herr Morgenmoderator, Micha, ne? Da kommt die Hebebühne.
Ja, ja. Ich merke, geschmückt. Vor allem, wenn das dann einschaltet, 10 Meter hoch mit so einem, ist es eine Kette, die sich einmal drum
findet? Das ist eine Kette, ja.
Oder ist das so ein Netz?
Nee, das ist so ein, ich sag mal, eine Netzkette.
Eine Netzkette?
Ja, oder ein Kettennetz mit Warmlicht.
Wie viele Lichter sind's denn?
Weiß ich, das ist so eine Art Lichterschlauch, habe ich gesehen. Ich dachte auch, dass das so Einzellichter werden. Ich hoffe, dass das dann gut aussieht im Dunkeln. Das ist irgendwie so neumodischer Kram. Also quasi ein Lichterschlauch. Was, aber ein Lichterschlauch? Ja, aber schon mit einzelnen, also es sieht schon so aus, als wären das einzelne Lichter so im Abstand von, keine Ahnung, 1-2 Zentimetern Ach, vielleicht.
Dass es dann kackhässlich ist.
Hoffentlich ist das nicht kackhässlich.
Das wäre ja
blöd. Dann stehst du da mit deiner Hebebühne.
Dann kommt sie wieder und schmückst du wieder ab, weil sich die Nachbarn beschweren.
Ja. Also ist es so, wenn du einschaltest, dass drumherum der Flughafen abschaltet? Oder?
Genau.
Ja, aber es ist doch eine schöne Möglichkeit, so ein bisschen über die Zeit zu kommen. Romantisch investieren, sagt Peter Sloterdijk.
Aber ja. ich hab jetzt wieder gedacht, also mir ist es zu teuer. Man könnte investieren in diese Lichterketten, die man in den Baum reinhängt und dann musst du anschließend mit der dazugehörigen App musst du den Baum sozusagen abfilmen, dann blinken die Lichter alle auf und dann erkennt die App, an welcher Position ist welches Licht. Und dann kannst du anschließend Farbmuster und Bilder da drauf machen, dass du deinen Baum, weiß ich nicht, plötzlich mal von unten nach oben, von links nach rechts als Spirale und was weiß ich, sich das Licht da durchbewegt, weil das alles von der App gesteuert wird. Und ich habe da schon davor gestanden, weil da bin ich natürlich auch Technikfreak, aber das ist so teuer. Ich traue mich nicht.
Ehrlich, das ist doch aber auch nicht schön. Ich meine, so ein Herrnhuter Stern und so eine klassische, schöne, warmweiße Lichterkette, das reicht doch vollkommen aus. Natürlich. So ein Zinnober hier mit Hebebühne und App gesteuert. Ihr seid aber auch.
Musst du da irgendwie hoch.
Man kann nie genügend Licht haben. Also wer sich mit den 7 Kerzen auf dem Schwibbogen schon zufrieden gibt, da gibt's noch mehr auf dieser Welt.
Ja, man kann ja viel haben, aber es muss geschmackvoll sein. Mhm. Und nicht App gesteuert von links nach rechts und dann geht das und das an. Das klingt
man kann ja auch schöne Bilder reinmachen. Nein, das ist mir auch zu viel, das gebe ich ja auch zu. Aber es ist schon technisch, ist das schon teuer.
Ja, was ihr gerade nicht sehen könnt, Christine tippt auf die Uhr.
Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz hier euch verlassen.
Was?
Wie? Nee, ich hab ein ganz kurzes Interview, das ist aber wirklich wichtig und das hängt mit unserer Herzenssache zusammen.
Ich kann das ja mal kurz erklären. Ne?
Du erklärst das genau. Und ich muss jetzt mal mit den Zimmerern telefonieren. Mit dem, wie heißt er? Der Andreas Hiller. Hä? Und das ist das Zimmerei Handwerk Aufbau GmbH. Die wollen 1.000 Euro spenden.
Oh, sehr schön.
Und er schreibt irgendwie, die hartgesockenen Zimmerleute sind eigentlich raue Baubudenröpse, aber im Grunde sind sie im Inneren ganz weich, lieb, handsam und anschmiegsam.
Oh, siehste,
und deshalb muss ich ihn jetzt mal anrufen.
Romantische Investoren sozusagen.
Genau. Ja. Also ihr entschuldigt mich kurz.
Zimmerleute sind romantische Investoren.
Halte die gut, die glaube ich haben auch Hebebühne.
Die haben bestimmt Hebebühne.
Die sollen ja spenden für einen guten Zweck. Also ich mache mal das Geld klar, ich komme gleich wieder.
Du kommst wieder rein. Ich erkläre das mal ganz kurz mit unserer Herzenssache. Vielleicht für alle Hörer, für alle Gasthörer, ja, wir haben ja, keine Ahnung, fast auf allen Kontinenten. Ich meine, ja, es war doch Südamerika hatten wir auch. Australien sowieso, in Afrika sind wir. Ja, also ich sag's nochmal ganz kurz, Herzenssache, das heißt, wir unterstützen nämlich immer zur Vorweihnachtszeit Kinder, die in Kinderheimen leben und da gibt's einen tollen Verein in Sachsen, den gibt's übrigens nicht nur in Sachsen, den gibt's auch in Bayern zum Beispiel, Kinderarche e.V. heißt er. Und dieser Kinder-AchV hat halt Einrichtungen. Früher hat man gesagt Kinderheime. Heute versucht man das ein bisschen höflicher, also nicht höflicher, ist Quatsch, aber ein bisschen moderner zu formulieren. Sagt halt die Einrichtungen der Kinderarche. Aber es ist am Ende dasselbe gemeint. Also Kinderheime entweder so organisiert in Wohngruppen. Also das ist inzwischen doch ein bisschen zeitgemäß angepasst, aber es ändert nichts an den Schicksalen der Kinder, die dort aus ganz unterschiedlichen Gründen landen. Also da gibt es 1000 Gründe. Was aber wichtig ist festzuhalten ist oder was ja bedauernswerterweise festzuhalten ist, dass es gerade in Corona-Zeiten immer mehr Kinder werden, immer mehr. Alleine in Sachsen sind das tausende Kinder, die werden dann von den Jugendämtern quasi zu Hause aus ihren Elternhäusern entnommen, wenn es die überhaupt gibt. Aber die wenigsten Kinder, das sage ich gleich, die in diesen Kinderheimen sitzen, sind jetzt klassische Waisenkinder, wie man das früher so gedacht oder gesagt hat, ja, es sind Waisenkinder. Es gibt auch viele Kinder, die aufgrund von Todesfällen in diesen Einrichtungen landen, aber es sind ganz oft eben auch so Missbrauchsfälle, es sind ganz oft auch soziale Aspekte, die da eine Rolle spielen, also kinderreiche Familien, wo die Eltern dann einfach nicht mehr können und finanziell am Ende sind und dann geht es eben los, dass die Kinder vernachlässigt werden und das kriegt dann irgendwann das Jugendamt mit und dann werden die eben in diese Einrichtungen geschickt oder gebracht, die Kinder, und bleiben dann eben dort bei ihren neuen Familien, bei dieser Kinderarche Sachsen. Es gibt jetzt einen Fall, der mich besonders berührt hat, sind ein 4-jähriger Junge, der Leon, der noch nie, das zumindest vermutet, das Jugendamt das Tageslicht gesehen hat, weil der war wirklich 4 Jahre lang nur in der Wohnung, was wohl damit zusammenhängt, dass die Eltern, also die waren nicht böswillig oder so, die waren einfach depressiv und haben sich selbst so eingesperrt so in dieser Wohnung, haben halt Sozialhilfe, also Hartz IV irgendwie bekommen. Und irgendwann sind Nachbarn darauf aufmerksam geworden und diesen 4-jährigen Jungen hat man eben dort jetzt auch aus dieser Wohnung geholt und zum ersten Mal in seinem Leben Tageslicht und der sind jetzt auch in einer dieser Einrichtungen. Also das sind schlimme Schicksale, aber ohne, dass ich jetzt die Stimmung hier zu sehr runterziehen möchte, haben wir halt diese Aktion ins Leben gerufen schon vor 3-4 Jahren und sagen, unterstützt doch die Kinder in den Kinderheimen und wir sammeln gemeinsam ein bisschen Geld, um denen dann eben auch zusätzliche Therapiemaßnahmen finanzieren zu können. Prinzipiell ist es finanziert vom Staat, kriegen die Hilfe, kriegen die Unterstützung, aber alles, was so über das, ich sag mal, überlebensnotwendige Maß hinausgeht, ist eben spendenfinanziert. Zum Beispiel eben zusätzliche Therapiemaßnahmen oder mal eine kleine Urlaubsreise. Wir hatten in diesem Jahr so eine Aktion, dass wir mit ich glaube 300 Kindern an der Ostsee waren. Und die meisten von denen haben noch nie das Meer gesehen. Und solche Sachen finanzieren wir halt davon. Und deswegen auch in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, die große Bitte, trotzdem auch an andere zu denken, eben an die Kinder der Kinderarche Sachsen. So, jetzt habe ich das mal kurz erklärt.
Sehr schön. Ja. Schöne Aktion. Ja, ganz tolle Aktion. Ja, muss man sagen. Ja. Ja, und auch so einfach auch Bereiche im Leben, mit denen man sonst oftmals nicht so Berührung hat.
Definitiv.
Ne? Nichts von mitbekommt. Ja,
und kommt eben definitiv auch direkt an bei den Kindern. Und ich finde, hat auch ein bisschen was mit Sloterdijk zu tun, wenn er sagt, romantisch investieren. Das ist nicht nur romantisch investiert, das ist ja auch real. Ich sage, das ist so Realromantik. Ja.
Also, ja, es ist ja auch in die Zukunft investiert.
Durchaus. Ne?
Dass da Menschen draus werden, die sicherer im Leben stehen können.
Und Romantik hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, das Herz ganz groß zu machen, eher so ein bisschen auf sein Herz zu hören, als jetzt vielleicht auf die rationalen Umstände. Und ja, da ist man dann ganz schnell wieder bei so einer Spendengeschichte für die Kinder in den Kinderheimen. Ja. So, okay.
Ja, da bist du aber, weißt du, es gibt ja auch noch gute Eltern, die sich kümmern, die wirklich jetzt sagen, hier, alles für mein Kind, ich gebe auch alles andere dafür auf. Sebastian Kurz zum Beispiel, der österreichische ehemalige Bundeskanzler, der hat doch jetzt gerade, gestern war es gesagt, so, ich ziehe mich jetzt aus allem zurück. Es haben ja alle immer vermutet, nee, der ist doch in 2 Wochen, ist der doch wieder auf dem Chefsessel, der kommt doch wieder zurück nach hier seinen ganzen Skandalen und Skandälchen. Und jetzt gestern hat er gesagt, nee, also alle politischen Ämter legt er jetzt nieder, macht da gar nichts mehr, unter anderem eben durch die Geburt seines Kindes, da wird man über alles nochmal anders drüber nachdenken. Guck mal, der kümmert sich
richtig. Und ich habe ja eine Vermutung, also die mir jetzt so durch den Kopf schießt, und zwar, die Kanzlerin ist ja nun auch durch. Also gestern der Zapfenstreich, dann nächste Woche wird es ja so kommen, also man spricht ja jetzt schon vom Nikolauskanzler, also Olaf Scholz wird ja wahrscheinlich nächste Woche dann, also
der Nikolauskanzler,
in der Nikolauswoche vereidigt und dann war es das endgültig für die Angela Merkel. Möglicherweise nur ein Zufall, aber möglicherweise ist das ja ein kausaler Zusammenhang, der nicht unterschätzt werden darf. Die Kanzlerin ist jetzt quasi frei und auch der Sebastian. Ja, wer weiß, was die beiden miteinander zu schaffen haben. Du hast mir schon darauf hingewiesen, dass ja normalerweise das Verhältnis zwischen der Angela Merkel und dem Emmanuel Macron sehr, sehr eng war?
Oder ja, die haben sehr gekuschelt. Ja, sie haben sehr, also zwischendurch war es ja, glaube ich, etwas unterkühlt. Ja, sie hat ja, monatelang nicht darauf geantwortet, als er so für Europa einen neuen Weg haben wollte. Da hat sie das einfach ja totgeschwiegen. Ja. Aber ansonsten, gerade in letzter Zeit, wie die, sie hatte ihren Kopf auf seine Schulter und die kuscheln schon so ein bisschen sehr miteinander. Und er spricht wohl auch immer in den höchsten Tönen von ihr. Ich glaube, auch Brigitte Macron ist da ein bisschen eifersüchtig.
Es ist, sie steht ja ein bisschen auf jüngere Männer. Ja, das haben wir jetzt nicht nur am Sebastian gesehen, sondern eben auch am Emmanuel Macron. Und sie ist ja die Jüngere im Vergleich zur Frau des französischen Präsidenten.
Zur Brigitte, meinst du, dass Emmanuel sich überlegt, sich was Jüngeres zu holen und nimmt dann die paar Monate jüngere Angela?
Er verlässt seine, also das könnte jetzt durchaus eine These sein. Ich weiß nicht, wie belastbar die ist, aber da ist ja immer noch Sebastian im Spiel, der jetzt sagt, er nimmt sich komplett raus aus allem. Ja, vielleicht hat er sich auch gesagt, ich investiere jetzt romantisch, ich halte mich an Sloterdijk und grabe mal die Kanzlerin an. Also die Ex, was ist sie dann? AD, Bundeskanzlerin AD.
Aber meinst du wirklich, also sie hätte jetzt Bock darauf, sein Kind mitzuerziehen, jetzt so einen kleinen Sebastian mit großen Ohren? Und auf der anderen Seite, wenn du doch jetzt aus einem Amt kommst, wo du alle paar Wochen zusammensitzt mit Markus Söder, mit Herrn Scholz, mit den verschiedenen Premierminister, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und so weiter, da hast du doch so viel mit kleinen Kindern zu tun gehabt. Meinst du, das möchtest du dir nochmal antun?
Das könnte sein, aber auf der anderen Seite, guck mal, die hat alles erreicht, die Frau. Ja, die hat mit dem Papst gegessen, mit dem George W. Bush, mit dem, keine Ahnung, also mit allen großen Regierungschefs und allen großen Regierungschefinnen der Welt. Sie hat, du hast den Farbfilm vergessen, zum Abschied gespielt bekommen. Also ich glaube schon, dass das ganz viel macht mit einem Menschen. Nur eins hatte sie eben noch nicht, das Glück einer Mutter, auch wenn sie die Mutti der Nation war. Und vielleicht ist es das jetzt. Vielleicht sagt sie sich mit, wie alt jetzt, 68 auch? 67, 68?
67.
67, die Kanzlerin. Vielleicht sagt sie sich, wenn sie sich jetzt mit dem Sebastian zusammentut, ist es ihre letzte Chance, dort quasi die Mutterrolle. Wirklich nochmal, also jetzt eben in Bezug auf den Sohnemann von Sebastian, nicht auf den Sebastian selbst, die Mutterrolle anzunehmen, weißt du? Oh, Christine kommt wieder. Warst schon mit den Zimmerleuten?
Ja. War und? Schon knackig. Und hat geklappt.
Ja. Okay, derweil, ich habe das mal alles erklärt hier mit unserer Herzenssache und so sehr weiter. Schön. Hat geklappt, also schöne Grüße nochmal an die Zimmerleute. Und wir waren gerade bei Sebastian Kurz und unserer These. Also wir sind uns nicht sicher, vielleicht ist deine Expertise als Frau da ganz ganz gut, wenn du die jetzt mal einbringst. Ob die Angela jetzt sich eher zum Emmanuel Macron hingezogen fühlt, ja, der jetzt, glaube ich, Mitte 40 ist oder so, oder zum noch mal 10 Jahre jüngeren Sebastian Kurz. Beide kämen in Frage und beide könnten ein gewisses, ist ja zumindest unsere Theorie, ein gewisses Vakuum in ihr ausfüllen.
Ja. Aha, was denn für ein Vakuum? Ich finde es ja schon wieder spannend, dass überhaupt über sowas diskutiert wird. Diskutiert irgendjemand darüber, zu wem sich Herr Scholz da jetzt irgendwie hingezogen fühlt? Es ist doch wurscht, wofür sich die, oder für wen, wo die nur hin will und warum und weshalb. Und außerdem hat die doch ihren Joachim. Was wollt ihr denn?
Ja, André sagt ja, es ist ja diese Koinzidenz, weißt du, die Kanzlerin tritt ab und gleichzeitig sagt der Sebastian Kurz, so, ich trete jetzt auch von allen politischen Ämtern zurück. Also zeitlich ist das ja schon auffällig, also da denkt man sich ja schon was. Aber bei der Kanzlerin ist es auch so, die will doch so gern reisen. Also die muss wohl immer sehr sehnsüchtig, wenn sie auf größeren Weltreisen war, also politischer Natur, dann immer sich umgeguckt haben, gedacht haben, ach, hier könnte ich mal gucken und da könnte ich mal. Und da war ja nie Zeit dafür. Und ich hatte jetzt was auch gelesen, von einem, wer war das denn? Ich glaube, ein ehemaliger Pressesprecher, der hatte von seiner früheren Weltreise erzählt und da hätte er immer so ein Aufleuchten in ihr gesehen, so einen gewissen Neid, dass sie das auch gerne mal machen würde.
Ja, dann würde es wahrscheinlich mit dem Macron doch besser passen. Zumal, das ist ja auch der Präsident, der, meine ich, gelesen zu haben, im Monat ein Budget von etwa 10.000 Euro hat, präsidiales Budget, über das er frei verfügen darf, nur für Make-up. Und das würde ihr ja vielleicht auch entsprechen. Dann jetzt so, ne, als Kanzlerin AD zusammen mit dem Macron, könnte sie vielleicht in seinen Schminktopf gehen, ohne dass es sie was kostet.
Nee, das passt, glaube ich. Der französische Präsident hat ja auch so Millionen Etats, wo keiner weiß, wofür er die eigentlich einsetzt. Das gibt's ja hier in Deutschland gar nicht. Und bei der Kanzlerin ist ja auch bekannt, dass sie zum Beispiel diese Dienstwohnung, die es im Bundeskanzleramt gibt, dass sie die praktisch gar nicht benutzt hat. Ja. Sie hat ja ihre Wohnung schräg gegenüber. Da wohnt sie privat mit Herrn Sauer. Ja. Und ihre Wohnung hat sie eher so auch als Dienstsitz benutzt. Also sprich, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Gespräch hatte bei sich im Büro, da hat sie seltenst hinter ihrem großen Schreibtisch gesessen, sondern meistens am Konferenztisch. Mhm. Immer, da hat sie auch gearbeitet, hat sie ihre ganzen Akten liegen gehabt, dann kamen Leute rein, dann gab es eine Besprechung. Und dann hat sie wohl ganz oft bei irgendwelchen Verhandlungen dann, wenn sie wusste, jetzt müssen die mal untereinander reden, hat sie gesagt, so, ich gehe jetzt mal raus. Und dann hat sie telefoniert und dann ist sie in diese Dienstwohnung gegangen. Und von der aus hat sie dann weitergearbeitet und ansonsten hat sie die eigentlich nie benutzt. Mhm. Die ist so sparsam fürs Land.
Ja, na gut, also wir werden das jetzt nicht aufgelöst bekommen, wir müssen einfach die weiteren Ereignisse abwarten. Ja, also wird es dann Sebastian, wird es Emmanuel Macron und was passiert eigentlich mit dem Nikolauskanzler Olaf Scholz nächste Woche? Wir sind gespannt, ob es dann tatsächlich so kommt, dass er nächste Woche schon vereidigt wird. Am Montag ist Nikolaus übrigens, am kommenden Montag. Mhm. Ja. Heute ein spannendes Thema im ARD Morgenmagazin, das ich habe es leider nur gesehen, ich konnte es nicht hören, weil wir machen ja nebenbei Sendung. Was macht man eigentlich? Was macht man zu Nikolaus mit Schweißfüßen? Das ist doch mit Schweiß. Also es gibt doch Menschen, die betroffen sind, ja, Schweißfüße. Ja.
Kann man doch was gegen tun, Menschenskinder.
Ja. Ja. Zum Beispiel der Luis zu Hause, das ist ein Fußballer, ja, 14 Jahre jung und der spielt immer gerne Fußball und viel Fußball und so viel. Ja, das riecht man halt den Fußballschuhen auch an. So. Wenn ich jetzt aber die Fußballschuhe tatsächlich als diejenigen auserkoren habe, wo dann am Montag was reinkommt. Ist das dann irgendwie, macht das was mit der Schokolade oder?
Es hat diverse Vorteile. Ja. Also erstens, bei solchen Schuhen lohnt es sich natürlich, sie immer einfach draußen stehen zu lassen. Und nicht nur, wenn der Nikolaus kommt. Ja. Zweitens, der Nikolaus ist ja auch schon etwas älter und man weiß, dass Geschmacks- und Geruchssinn bei älteren Herrschaften ja auch etwas abnimmt.
Das sind wir wieder bei Corona. Was ist denn, wenn der Nikolaus Corona hat? Dann ist doch Geschmack und Geruch sind doch da total beeinträchtigt.
Jetzt kommt es auch darauf an, ist der Nikolaus geimpft oder nicht, bekommt er Lohnfortzahlung.
Ja, das stimmt.
Gott, das ist verwirrend. So, und das mit den Schuhen draußen stehen lassen, mit den Stinkeschuhen draußen stehen lassen, das könnt auch nur ihr verwöhnten Hausbesitzer sagen. Habt ihr schon mal in einer Platte gewohnt? Ich bin ja in einer Platte aufgewachsen.
Ich bin auch in einer Platte aufgewachsen.
Klassisch WBS 70. Ja. Und wenn dort alle ihre Stinkschuhe rausstellen, das ist ein Spießrutenlauf im Treppenhaus, weil du denkst so, ekelhaft.
Nee, es hat aber einen ganz großen Vorteil, wenn der Karl-Louis jetzt seine Schuhe rausstellt und die eben olfaktorische Sonderreize haben, dann ist aber die Schokolade, die da drin war, wird von keinem anderen mehr geklaut.
Das ist natürlich so ein Vorteil, ja. Aber ich möchte bitte dem Gerücht hier entgegentreten, der Karl-Louis hätte Schweißfüße.
Du hast es gerade in die Welt gesetzt.
Ich arbeite seit Monaten, was heißt seit Jahren daran, auch die jüngere Zielgruppe für unseren Podcast zu erschließen. Ja, wenn wir da jetzt natürlich um uns werfen mit hier, keine Ahnung, ja, Schweißfüße und so weiter, dann verlieren wir möglicherweise die einzigen jugendlichen Podder, die wir haben. Weil ich glaube, das ist ein Phänomen, was sich jetzt gerade etwas mehr verbreitet als früher. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, es gibt bei der nachwachsenden Generation einfach mehr Schweißfüßler als es damals.
Ist das so, meinst du?
Ich glaube ja. Ich weiß auch nicht, warum. Weil die vielleicht mehr Zeit in geschlossenen Räumen verbringen. Ich weiß es nicht. Mehr Zeit an der Xbox, an der PlayStation. Ob sich das in irgendeiner Weise proportional auf die Füße auswirkt. Ich habe noch keine Erklärung dafür.
Aber vielleicht ist es auch das Alter. Ich habe letztens mit einer Freundin, ich kenne mich ja nicht aus, aber ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Ja. Da kommt der Sohnemann jetzt langsam so in die Pubertät und die hat zu mir gesagt, weißt du was, die fangen an mit Stinken.
Ja, das ist so. Ja. In der Pubertät riechen wir alle.
Ja, das ist, vielleicht ist das das, wer hört das wieder auf?
Du meinst, es wächst sich oder stinkt sich raus?
Ich weiß es, ich habe doch keine Ahnung, ich weiß nur, was die mir gesagt hat. Die meint, das
Das ist so, das sind die Hormone sind anders, die Duschgels wirken nicht so, dass das riecht. Das ist übrigens ja auch zum Beispiel ein großes Problem für Menschen, die genetisch aus Afrika stammen. Also dunkelhäutiger sind und so weiter, dass unsere blöden Duschgels und Shampoos, die wir haben, haben überhaupt nichts mit der Haarstruktur zu tun, die haben nichts mit den Enzymen zu tun, die haben dann das Problem, dass die nicht so gut bei ihnen wirken, auch die Deos, und das riecht anders. Das heißt tatsächlich, diese Afro-Shops, die man überall sieht, die haben ihren Grund und ihre Berechtigung, weil wir hier unsere mitteleuropäischen, weißen, blassen Deos sonst immer haben, also, die für diese Menschen nichts tun.
Das war jetzt keine rassistisch gefärbte Bemerkung.
Nein, überhaupt nicht.
So wie wir natürlich auch nichts gegen junge Menschen sagen wollten, die einfach anders riechen als erwachsene Menschen. Ich meine, es prägen sich doch so irgendwelche Merksätze ein, die man aus dieser Zeit, und ich meine, es ist aus dieser Zeit, die man so aus dieser Zeit mitnimmt, wo ich glaube, da war ich auch so alt wie der Luis, 14, 15, wo sich mir irgendwie eingeprägt hat, dieser kleine Satz, ein Stinktier saß auf einer Bank und stank, es hatte keine Eile, es stank aus Langeweile. Kennt ihr das? Das war so.
Nee, das hat man nur über dich gesagt.
Solche Sachen habe ich gelernt als 14-Jähriger. Ne?
Okay. Ja, ja, okay. Also siehst aber deswegen, wir haben schon wieder eine Marktlücke entdeckt. Wir sollten Duschgel und Deo für Pubertierende erfinden.
Okay, aber Schweißfüße sind ja jetzt auch kein Phänomen von Pubertierenden.
Nein, ich, also aber vielleicht häufiger. Einfach, dass es häufiger vorkommt.
Ich dachte, das ist eher dann so im Alter.
Also André, wenn du noch die Hoffnung hattest, dass eines Tages im Alter, wenn du jetzt dann in 60 Jahren oder 70, 80 Jahren die Hoffnung hattest, dass Karl Lewis dich ins Heim schiebt und wieder rausschiebt und auch pflegen kommt, ich glaube, diese Hoffnung kannst du aufgeben.
Ja, denkst du?
Nach diesem Gespräch heute spricht er nicht mehr mit dir.
Als Potter verloren.
Was nicht nur als Potter.
Sehr schade. Sehr schade.
Aber es gibt doch hier so in den gängigen Drogerieketten, gibt es doch mittlerweile ganze Regal oder zumindest ein Teil von Regalen, wo es so Sachen gegen so ein Problem gibt. Ja. Fußdeo.
Es liegt aber auch, glaube ich, am Schuhwerk. Mein Gott, wir haben alle dieses Plastikzeug. Wisst ihr, was bei mir ganz schlimm ist, sind diese Hausschuhe, diese Crocs.
Oh, ekelhaft. Weg, dieses
Die sind ja theoretisch ganz toll, diese Gummidinger. Und die haben ja diese Lüftungslöcher da drin und so weiter. Und alle sind völlig begeistert davon. Ich habe dann auch nasse Füße hinterher, das geht nicht. Das
sind jetzt so Dinge über die. Aber wisst ihr, was der Hammer war? Vor 4 Jahren sind wir ja auf Hawaii gewesen zum Ironman. Ja. Mhm. Und da war ja das Problem, dass ich in den Laufschuhen, also dann den Marathon in den Laufschuhen, den ich dann eben dann zum Schluss hinten dran gehängt habe, den Marathon, dass wir hatten ja dort Hörer mit und die waren total nett oder die haben es gut gemeint und haben so Schwämme in Eiswasser gelegt, die haben mich ja quasi begleitet dort auf der Strecke, haben diese Schwämme, also große Schwämme, immer so in Eiswasser eingetunkt. Das Eis haben die dort irgendwie auf Big Island auf Hawaii in einer Tankstelle geholt. So, oder in Kühlboxen, genau. Und dann haben die diese Schwämme immer über mich ausgewrungen. Das haben die irgendwie mal so im Fernsehen gesehen, dass man das so macht, ja, so bei diesen Marathonläufern bei 32 Grad im Schatten. Das war ja auch extrem. So. Und was da passiert ist, ist, dass mir dieses Wasser dann natürlich am ganzen Körper runtergelaufen ist und in die Laufschuhe rein. Mit dem Effekt, dass irgendwann die Schuhe komplett durchnässt waren. Ich Riesenblasen hatte, weil das kannten meine Füße nicht. Nasse Laufschuhe. Also es war genau das Falsche, obwohl sie es gut gemeint haben. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, nach diesen 42 Kilometern in diesen Laufschuhen, in diesen durchnässten Laufschuhen, habe ich die genommen und habe die in so eine Plastiktüte getan. Ja, das schmeißt man ja nicht weg. Laufschuhe kosten ja 100 Euro. Also insofern habe ich gesagt, machst du schön in eine Plastiktüte zugemacht, so Knoten rein und zack in den Koffer. Und den Koffer habe ich dann, also der weiß nicht, eine Woche später oder so, zu Hause angekommen und dann im Haus diese Tüte geöffnet. Ich glaube, da sind heute noch Risse im Putz.
Im Haus. Lass mich raten, diese Schuhe hatten ein völlig neues, flauschiges Innenfutter. Ja.
Das war heftig. Also, wenn du das gerochen hast, dann hast du einen völlig neuen Begriff von Schweißfüßen. Aber das nur mal so am Rande. Wie sind wir denn jetzt gekommen?
Also romantisch investieren. Romantisch investieren, also bei Schweißfüßen hört's auf.
Ja, romantisch investieren hättet ihr mal in Mozartkugeln tun sollen.
Oh ja.
Was ist?
Pleite, ne?
Insolvent. Der Hersteller insolvent. Ja, wobei, es gibt mehrere, ne? Es ist nicht geschützt. Also auch wir könnten uns hinstellen und sagen, wir machen jetzt Mozartkugeln. Aber einer der Hersteller, der ist jetzt pleite. Aber es gibt, wusste ich gar nicht, es gibt die Original, also was heißt Original? Die Konditorei, die es erfunden hat, die Konditorei Fürst in Salzburg, die hat sich das damals nicht patentieren lassen, aber sie haben die praktisch Originalrezept Mozartkugel und die ist in einer blau-silbernen Zellophanfolie drin. Ja. Also nicht so Aluminiumfolie. Habe ich noch nie gesehen.
Guck an.
Habt ihr schon mal die echten gegessen?
Keine Ahnung. Also ich habe Mozartkugeln gegessen, aber.
Ich dachte, die ist immer so rot eingepackt.
Ja, eben, ich kannte die auch immer noch. Ich dachte mir, das wären die Original, aber Original gibt es gar nicht im Prinzip.
Und die kommen aus Salzburg.
Die Original.
Ja, der Mozart ja eigentlich auch, aber das ist ja die totale Verarsche. Ich sag's mal, wenn dann irgendwann Tourismus wieder geht und Österreich war ja heute ein bisschen ein Thema hier auch im Podcast mit dem Basti, mit dem Sebastian und so. Wenn das mal ein Thema ist, dass ihr mal wieder nach Salzburg kommt und denkt, ich gehe ins Mozarthaus, ja toll, wunderbar und guck mal, wie das so gelebt hat, der Wolfgang Amadeus. Das ist die totale Verarsche. Ich glaube, ich habe das vor vielen Monaten hier im Podcast auch schon mal erzählt. Das ist nämlich sein Geburtshaus. Also, ne, also im Wesentlichen geht es um Leopold, um seinen Papa, weil der kleine Wolfau, der ist ja dann als junger Mann weg nach Wien und dort hat er gelebt und gearbeitet und so weiter. Aber das Mozarthaus in Salzburg, ja, das ist im Grunde genommen ein Haus über seinen Papa oder eine Ausstellung dort über seinen Papa, über den Leopold. Ist man total enttäuscht. Kostet viel Eintritt und denkt sich, was ist denn jetzt hier mit Wolfgang und so. Aber da musst du nach Wien. Wisst ihr? Wieder was gelernt. Ja, sag mal, eine politische Frage muss ich noch. Ich weiß, wir haben keine Zeit. Wir müssen los und die Hebebühne kommt. Warum, Micha, kannst du mir das kurz noch erklären? Wir sind ja hier wirklich auch Wochenrückblick. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass sich Sebastian Kurz zurückzieht, komplett aus der Politik. Als Kanzler hat er das schon getan, sondern auch der Herr Schellenberg, was sein Nachfolger war als Bundeskanzler. Ja. Also Sebastian Kurz war der jüngste österreichische Kanzler aller Zeiten. Jetzt der Schellenberg, das war der mit der kürzesten Amtszeit. Warum ist der Finanzminister ist auch zurückgetreten? Was ist da los? Hast du das durchschaut?
Das habe ich noch nicht
nachrecherchiert. Hab noch nicht recherchiert. Okay.
Nee, ich habe bloß von Freunden aus Österreich gehört, dass der Nachfolger finden die noch blöder und schlimmer als den Schallenberg. Und ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht ist das ja so, dass man sagt ja immer, es wären alles Marionetten von Sebastian Kurz gewesen.
Ja, ja.
Also
das
kann vielleicht sein. Ist das jetzt, wenn der Sebastian Kurz die Fäden abschneidet, dass die anderen auch nicht mehr zappeln
können. Ja, und dass der Druck so aus der Partei kommt vielleicht, aus der ÖPV ist das. ÖVP, so rum, ist das, ne? Dass die sagen, okay, das Schallenberg kommt auch, ist auch von Kurz, von Sebastians Gnaden dort eingesetzt worden, dass die sagen, genau. Wir wollen jetzt dort generell ein Neustart, also einen Schlussstrich ziehen und einen Neustart. Das kann sein.
Aber schau mal, wie neidisch die auf Deutschland gucken, dass hier eine Kanzlerin sitzt, die sich, du hast den Farbfilm vergessen, wünscht, die völlig geplant in Ruhestand geht und dann noch ihren Nachfolger mitnimmt zum Gipfeltreffen und mit dem zusammen die Ministerpräsidentenkonferenz leitet. Es ist so viel Harmonie, das gab es zuletzt bei den Drombuschs im Fernsehen.
Ja, und das auch noch mit Fröhlichkeit im Herzen, wie sie gesagt hat. Mit Fröhlichkeit im Herzen.
Wobei, den Satz finde ich komisch.
Fröhlichkeit im Herzen. Also mir gefällt besser Krabbel die Wand auf. Also das gefällt mir ehrlich gesagt. Wenn ich Kanzler werde, irgendwann sage ich, krabbel die Wand auf.
Ja? So. Ja, aber dass sie auch sagt, so, man muss alle Aufgaben, also weißt du, schlimmste Krisen, Corona und so weiter, und dann setzt sie sich morgens an den Schreibtisch und sagt, mit Fröhlichkeit im Herzen beschließe ich jetzt den Lockdown, das kannst du auch nicht sein.
Ja, aber man darf sich da auch nicht so runterziehen lassen. Also das geht doch auch nicht, Micha. Ja, es ist richtig. Ja, und ja, legt sich auch der Arsch in Falten, wir bleiben trotzdem stets die Alten. Ja, das muss das Motto sein, auch für eine scheidende Kanzlerin. Und also man muss sich die Sonne und die Fröhlichkeit im Herzen schon bewahren, das ist ganz wichtig, auch wenn die Zeiten schwierig sind für alle. Und
ich habe noch
auch wenn alle nur hinterher reagieren und regieren und improvisieren und so weiter. Ich habe gestern mit dem Rico gesprochen. Das ist eigentlich schlimmer. Rico ist ein Gastronom, der jetzt bis 20 Uhr in Sachsen ist das aktuell so sein Lokal aufhalten darf, offen lassen kann, macht wunderbaren Gänsebraten, auch herrlich. Und das Problem ist nicht, dass es diese Beschränkungen oder diese Einschränkungen gibt. Das Problem ist, dass die völlig in der Luft hängen und gar nicht wissen, wie es weitergeht und dass es da jetzt nicht mal eine konkrete Ansage gibt. Also der sagt zum Beispiel, wenn es jetzt heißen würde, okay, wir machen jetzt mal 2 Wochen wirklich alles komplett dicht, wie wir schon mal hatten. Das heißt also keine Restaurants, Bars und so weiter, auf keinen Einzelhandel und fahren dann aber eine Woche vor Weihnachten wieder hoch, dann wäre das eine Ansage. Also dann wäre das, oder wenn es heißt, okay, wir sind jetzt auf einem guten Weg, wir lassen alles erstmal so, wie es ist. Aber die wissen ja überhaupt nicht, woran sie sind. Und das ist gerade das große Problem. Ja.
Und sie wissen auch nicht, was nach Hilfen kommt.
Ja, oder? Auch das, da geht es ja weiter. Ja. Und da stelle ich die Fröhlichkeit im Herzen schon eher in Frage als bei der Kanzlerin, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Apropos Fröhlichkeit. Hier, die Hebebühne kommt. Und ich war noch nicht...
Ja, Moment, wir müssen eins noch klären. Ich habe noch eine wissenschaftlich wirklich wichtige Frage, weil es wird Krabbel die Wande nuff mit einem E geschrieben. Was ich dann noch eher verstehen würde, also Krabbel die Wand enough.
Ja.
Enough.
Ne.
Nuff. Und ihr sagt aber immer Krabbel die Wand nuff. Das E wird nicht mitgesprochen. Ist das jetzt...
Mensch, das ist doch völlig wurscht. Krabbel die Wand nuff halt.
Krabbel die Wand nuff.
Krabbel die Wand nuff. Kannst du nicht kennen da in deinem...
Sagt man das im Sächsischen, schnubbelt man auch dieses E?
Da schnubbelt man mal so einfach so weg.
Ja, ja. Aber es wird auch viel, Krabbel die Wande nuff, klingt doch viel, viel sächsischer.
Nee, Krabbel die Wande nuff. Das ist so ein bisschen die nordrhein-westfälische Unbedarftheit, in die sich der Michael Klein gerade kleidet, wenn ich es mal vornehme ausdrücke. Ich habe das auch von eurem neuen Ministerpräsidenten letztens gehört, von dem Herrn Wüst heißt er, ja? Herr Wüst.
Von eurem, da zucke ich schon zusammen.
Ihm wurde ja auch die Frage gestellt, warum er jetzt plötzlich für die Impfpflicht ist. Und da hat er gesagt, als Politiker aus seiner Sicht hat eben erwartet, dass sich ganz, ganz viele Menschen, viel mehr als es dann am Ende tatsächlich war, dass sich ganz viele Menschen impfen lassen und dass er eben jetzt sehr enttäuscht ist von diesen Menschen und deswegen muss jetzt eben die Impfpflicht kommen. Das fand ich so ein bisschen unbedarft, das fand ich ein bisschen naiv, ehrlich gesagt. Ja, zu glauben, ach, wir sagen den Menschen mal, lasst euch impfen und dann wundern wir uns, dass es eben doch 20-30% sind, die es nicht tun. Ja,
aber das ist aber auch immer so der Ansatz. Das ist auch so ein hier wie hieß unsere Umweltministerin und die Agrarministerin. Das ist so ein Ansatz, wie wir hoffen auf das Selbstverständnis der Industrie und auf die Bereinigungskräfte des Marktes. Und das wird sich schon alles lösen, auch mit dem Dosenpfand. Und dann stellt man hinterher fest, komisch, die machen das alle gar nicht. Und dann muss man doch das per Gesetz regeln und per Bußgeld und so weiter. Immer dieses erstmal, wir setzen auf die Freiheit und so weiter. Ja, dann, also entweder setze ich drauf, dann muss ich es auch so lassen und akzeptieren, dass 20% sich nicht impfen lassen. Oder aber ich muss von Anfang an sagen, nee, wir brauchen das, wir müssen es durchziehen. Also dieses Hin und Her ist so furchtbar.
Deswegen, es bleibt nur eins, die Wand nur krabbeln oder eben romantisch investieren, einfach ein bisschen knattern, das wäre es das mal wieder. Oder klappern ist schön. Wir haben in Sachsen, die Störche machen es richtig. Die haben romantisch investiert im letzten Jahr. Wir haben nämlich, das war eine Meldung heute Morgen, die ist irgendwie hängen geblieben bei mir, über, ich weiß nicht, um die 300 Störchenpaare in Sachsen.
Gutpaare,
dankeschön. Mhm. Und mit 685 Kindern, Küken, dankeschön. Mhm. Und so viele Fünflingsgeburten wie noch nie. Das ist doch toll. Das nenne ich mal romantische Investition. Ja, also
ja. Fünflinge jetzt bei Menschen oder bei Störchen?
Bei Störchen. Bei Störchen eben. Ah, ja. Klappern statt meckern. Ah. Oder eben knattern statt. Das wäre auch ein schönes Wort, knattern statt meckern. Ja. Einfach mal wieder jetzt so in der Vorweihnachtszeit richtig krachen lassen. Ja, die Wand nur krabbeln und dann übereinander. Zum Beispiel jetzt, das wäre jetzt nur. Also romantisch investieren. Peters Lorenberg. Ja,
romantisch geht, recht. Ich meine, ich sag's nur, ne? Romantisch geht anders.
Ja.
Also
ja.
Mit knattern, da ist also.
Pff. Aber da, wo das Herz weit aufsteht, dort.
Jetzt ist auch komisch. Bald,
da ist auch zum bald.
Ende kommen, bitte.
Da ist auch bald die Hose.
Oh, bitte.
So. Ja, wir kommen jetzt mal zur Fragestellung.
Zur Frage.
Weil ihr wisst, die Hebebühne hat sich angekündigt. Mhm. Die Fragestellung, also funktioniert so, um das vielleicht nochmal allen Neupoddern zu erklären. Christine hat jetzt eine kleine Frage an den Michael und mich. Wir haben natürlich keine Ahnung, worum es geht. Wer diese Frage falsch beantwortet, nur eine richtige Antwort ist möglich, also nur einem von uns beiden, also wenn einer richtig antwortet, es dürfen nicht beide die gleiche Antwort geben. Dann muss derjenige, der verloren hat, einen gespielten Witz präsentieren. Ist das soweit richtig, Bücher?
Ich wäre mit den Spielregeln soweit einverstanden, ja.
Ey, ja,
du hast sowieso noch zwei gut zu machen.
Genau.
Also insofern,
nee, ich habe wirklich
einen
exzellenten Bretterknaller heute.
Ein Bretterknaller?
Aber ich muss ja erstmal verlieren.
Okay. Also, und zwar hängt das mit den Zimmersleuten zusammen. Haben wir ja gerade, ne? Die haben ja gespendet für unsere Herzenssache, die Zimmerei Handwerk Aufbau GmbH.
Heißt das eigentlich Zimmersleute? Zimmerleute, glaube ich, ne? Der Plural ist Zimmerleute. Zimmersleute ist, glaube ich, Zimmerleute. Zimmerleute. Und jetzt der Plural, das war in dieser Woche ganz interessant. Wir sind ja hier der Podcast mit Erkenntnisgewinn. Der Plural von Mittwoch, Micha?
Mittwochse.
Ja. Nein, wir haben Post bekommen, Mittwoche. Es ist tatsächlich Mittwoche. Auch wenn man denkt, die Mittwoche, also die Mitte der Woche. Nein, aber die Mittwoche ist tatsächlich der Plural von Mittwoch.
Okay.
Mittwochs.
Also nicht Mittwoche
oder was auch immer, Mittwoche. So, okay.
So, jetzt
also,
aber die
Zimmersleute.
Oder Zimmerleute, wie Zimmerleute. Auch immer. Also, die Frage, was zeichnet Holzbohlen aus? Holzbohlen, ne? Man kennt ja also Dielenbretter, ne? Ja. Dieses lange Schnittholz. Ja. Da gibt's direkt eine DIN-Norm. Also, Dielenbretter. Ist das nur Holz mit Längsmaserung? Sind Dielenbretter Schnittholz mit einer Dicke von mindestens 4 cm? Oder sind Dielenbretter, wo nur Holz aus Nadelgehölzen verwendet wird?
Ich nehme B. Nee, A glaube ich nicht, weil wir haben ja die Treppe mit einem Kumpel zusammen selbst neu geschnitten und gemacht und getan. Da waren wir immer in der Werkstatt und da kamen die dann immer vorbei, die alten Haudegen so, und die sagten immer, oh, stehende Ringe. Die waren dann immer völlig begeistert, wenn also die Maserung so in die bestimmte Richtung lief. In stehende Ringe, weil es dann besonders massiv ist und das Holz sehr langsam gewachsen ist und so weiter. Deswegen kann ich mir das fast nicht vorstellen.
Was war A eigentlich?
Dielenbretter, wo nur Holz mit Längsmaserung.
Verwandt. Ja, kann ich jemanden anrufen? Ich kenne ja einen Frankie vom Sägewerk, aber das darf ich jetzt nicht, oder? Ich darf keinen Telefonjoker nehmen. Ja. Der Frankie, der
kann
will
der
das
so,
jetzt wissen.
Kann der ans Telefon gehen?
Hat er noch alle? Ja, doch, der hat tatsächlich hat noch alle Finger. Ja, alle Finger.
Tastentelefon alle geht auch, ja.
Okay, also kommt, wir machen es kurz. Holzbohlen, das sind Dielenbretter. Da wird Schnittholz mit einer Dicke von mindestens 4 cm verwandt. Ja, gibt's richtig. Die Norm in Deutschland.
Michael, Der alte Holzohr hier.
Ja, ist Sieger dieser kleinen Fragerunde.
Das heißt, da muss jetzt der Sieger oder der Verlierer
erzählen? Der Verlierer muss erzählen.
Achso, also du. Das passt doch.
Gott sei Dank, weil meine Witze für heute wären auch nicht so doll. Also André, du hast aber den Bretterknaller, sagst du. Bretterknaller übrigens in dem Zusammenhang.
Oh ja. So.
Ich bin gespannt.
So, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Also, das ist natürlich, okay, also, pass auf, ich spiele jetzt mal, also wir haben drei Rollen. Ja, wir haben für diesen bestimmten
Witz drei Rollen. Zwei Rollen immer schon
überfordert. Ich hätte an euch jetzt zwei Rollen zu vergeben. Wer möchte den Jesus spielen? Oh Gott. Und wer den Nikolaus?
Ich bin Nikolaus, bitte.
So, okay. Christine ist der Nikolaus.
Toll, ich bin wieder das kleine Kind, das den Heiligenschein selbst mitbringen muss. Ja, ne? Danke. So.
Micha, das heißt, du bist Jesus. Es gibt jetzt noch eine dritte Rolle, das ist die Rolle der Gans. Müsste ja normalerweise die Christine sprechen, aber bitte, ich kann ja die Falsche jetzt sagen, nicht verraten. Deswegen ist es doof. Deswegen würde ich jetzt mal die
Rolle. Du bist
Rolle.
Jetzt die Gans.
Dann bin ich jetzt mal die Gans, ja. Und
was haben denn Nikolaus und Jesus miteinander?
Das ist eine gute Frage. Okay. Ich gebe euch jetzt mal euren Text. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch das merken in der Kürze der Zeit. Also ich fange mal an mit Jesus. Ja, Micha, du bist jetzt Jesus. Bist du drin in der Rolle? Kannst du dich so ein bisschen drauf einlassen? Jetzt so ein bisschen?
Ich könnte mich so ein bisschen noch in die Krippe legen.
Ja, genau. So.
Ja, ich bin, also in welcher Altersstufe bin ich denn eigentlich Jesus?
In den besten Jahren.
Boah. Ja, also beste Jahre wäre 30 bei den meisten Männern, also, aber das ist dann ja bei ihm auch also schon knapp
so
vom Ende.
Zu der Zeit, als er noch ein Zimmersmann war, wie Christine sagen würde. Ja, ein Zimmerwirt, ein Zimmermann.
Nee, Moment, der Zimmermann ist ja, das ist ja unbefleckte Empfängnis, also da war er nie.
Was, Jesus war nie ein Zimmermann?
War Jesus ein Zimmermann? Sein Vater war Zimmermann.
Wenn der Vater ein Zimmermann ist, ist der Sohn auch ein Zimmermann. Hallo, was denkst du?
Was ist das denn hier
für ein Standesdünkel? Warte mal, der Sohn vom Frank ist Feuerwehrmann, vielleicht war Jesus Feuerwehrmann. Nee, das war er auch nicht. Das war ein Zimmermann. Also Micha, du wirst ja nun auch gar nicht.
Hatte Jesus eine
Ausbildung?
Natürlich
hat er eine Ausbildung, bevor er berufen wurde. Ja, also bevor er sich berufen gefühlt hat und bevor der Heilige...
Also wir kriegen ganz viele böse Mails, ja, bestimmt.
Ja, eine Bildungssubstanz. Ja, natürlich war das der Zimmermann. Aber es ist ja jetzt auch egal.
So. Also sagen wir mal, bei unserem Wissensstand über das Christentum ist die Islamisierung des Abendlandes nicht unser größtes Problem.
Jetzt gib ihm halt den Text.
So, jetzt versuch dir deinen Text zu merken. Du kannst den jetzt noch ein bisschen verinnerlichen. Also Jesus beschwert sich. Wir stehen also alle drei jetzt so ein bisschen in der Runde. Mhm. Ja, der Jesus, der Nikolaus und ich als Gans. Wir stehen so in der Runde und rauchen eine oder was war, weiß ich. Und so, pass auf, Jesus beschwert sich. Nee, wir rauchen keine. Wir stehen in der Runde und trinken einen Jörg Krabbel die Wandnuff. Ja, zusammen. Wir haben uns getroffen, um hier zusammen einen Krabbel die Wand auf.
So. Aber wir stehen noch.
Und der Jesus sagt jetzt Folgendes, Michael, Achtung, dein Text. Wisst ihr, was total nervt, wenn man an Weihnachten Geburtstag hat? Sagt der Jesus. Ja, wisst ihr, was total nervt, wenn man an Weihnachten Geburtstag hat? Hat er ja, ne, der Jesus. Oder weißt du das auch nicht? Was wir zu Weihnachten feiern. Gut, also, ne, was man.
So, angeblich 24.
Die Rolle vom Nikolaus, die kommt jetzt. Der Nikolaus sagt dann daraufhin, du musst wenigstens an Heiligabend nicht arbeiten. Also der Nikolaus im Sinne von Weihnachtsmann auch, ne? Du musst wenigstens
sagen, der ist
nicht. Ja, der Nikolaus, der Nikolaus / Weihnachtsmann antwortet dann, du musst wenigstens an Heiligabend nicht arbeiten. So. Das ist jetzt euer Text.
Okay? Auf die Pointe.
Habt ihr?
Ja.
So, okay. Also, Micha, du bist Jesus.
Wie spricht denn Jesus eigentlich?
Christine ist der Nikolaus, beziehungsweise der Weihnachtsmann. Und ich bin die Gans. Ja? So. Okay? Seid ihr soweit?
Also. Ja, bei Gott hätte man immer so einen Hall und Echo und eine wummernde Stimme. Bei Jesus weiß ich jetzt gar nicht, wie ich den anlegen muss.
Ja,
vielleicht ist Jesus so ein Hanseat gewesen. Nee,
schon ein bodenständiger Zimmermann, also schon so ein bisschen einer von uns halt, ne? Der, glaube ich, auch so einem Krabbel die Wandnuff, also da hätte er bestimmt Ja dazu gesagt. Ja, doch.
Der Löffel Eierlikör wäre schwierig, weil der bleibt immer im Bart hängen. Ja. Ich habe übrigens noch einen kleinen Rest im Kühlschrank. Ich freue mich so darauf. Ich muss auch hier schnell zum Ende kommen.
Ach so, willst du jetzt auslöffeln? Ja, war gut.
Es ist so ein letzter Rest. Wenn der bei dir ankommt, ist das so wie mit deinen Schuhen, die du da vom Ironman mitgebracht hast.
Okay, wir sind alle soweit. Ja. So, alle wieder auf Position. Jesus ist soweit.
Weihnachtsmann ist soweit.
Sehr schön. Ja, und ich die Gans.
Weihnachtsmann oder Nikolaus?
Weihnachtsmann.
Ja, eher Weihnachtsmann.
Ja, Weihnachtsmann. Ja, eher Weihnachtsmann. Oh, okay.
Das ist aber hier, wenn das Personal nicht ordentlich auseinandergehalten wird.
Ja. So, dann Action. Hallo.
Könnt auch nochmal ho, ho, ho.
Stopp.
Sie kann doch mal Stimmung machen.
Es ist kein Wunder, dass Schauspieler am Set erschossen werden, oder?
Kamerafrauen.
Das war eine Kamerafrau. Ich wollte mich da jetzt auch nicht drüber lustig machen. Also, alles nochmal auf Anfang. Jesus, bist du soweit?
Ich, Jesus ist soweit, ja.
Okay, ich, die Gans, bin auch soweit.
Ist die Gans schon gar?
Nein.
Du hast gesagt, du bist als Gans.
Die Gans trinkt gerade mit dir hier so ein krabbelige Wand. Ja, also kann sie ja noch nicht gar sein.
Was ist denn, wenn eine Gans einen Eierlikör trinkt? Das ist doch dann auch ein bisschen Kannibalismus.
Oh ja, da muss man aufpassen.
Ist es dann, wenn sie das Ei gelegt hat? Die Gans.
Ja, eben. Ja.
Muss man immer weg.
Wenn es ein Hühnerei ist, dann geht's wieder,
wegnehmen.
Ja.
Also Hühnern und so weiter muss man die Eier immer wegnehmen, wenn die anfangen anzupicken, weil wenn das Huhn einmal checkt, dass so ein Ei lecker ist, dann hast du dann so Picker drin. Und deshalb musst du immer die Eier zeitig einsammeln, dass die sich das gar nicht erst angewöhnen und dass die gar nicht erst merken, Hühner sind jetzt nicht die Schlauesten, dass die gar nicht erst merken, dass das lecker ist, was da drin ist.
Du als ja. Hühnerhalterin, hier meine Freunde Sven und Ilka, die haben jetzt Hühner und die haben immer noch keine Eier gelegt. Und da muss man auch so Holzeier hinlegen, damit die auf die Idee kommen, ach, ich könnte mal ein Ei legen.
Holzeier kannst du weglassen, es ist einfach nicht? Zu kalt. Also es sei denn, die haben einen beheizten Stall. Wahrscheinlich nicht.
Die haben alles so mit also elektrisch Tür auf, Tür zu und was weiß ich, Sonnenuntergang, das haben sie alle, ne? Aber ich glaube,
heizt wahrscheinlich nicht, brauchen die Hühner auch nicht, aber das heißt, wenn du nicht beheizt, dann stellen die im Winter größtenteils das Legen ein. Also meine legen vielleicht, keine Ahnung, ich habe 7 Hühner, ich habe vielleicht so 2 Eier die Woche jetzt im Moment, also wirklich ganz, ganz wenig. Normalerweise im Sommer jedes Huhn, jeden Tag ein Ei, jetzt im Moment legen die nicht, weil es einfach zu kalt ist. Aber ich habe einen Nachbarn und der hat einen beheizten Stall, also die heizen so, ich glaube, so auf 17 Grad oder so und die legen komplett durch.
Okay, aber hast du auch so Horrorhühner, weil die haben draußen im Garten alles umgebaut, einen ganz tollen Stall, eine riesen Voliere da gebaut, damit der Fuchs nicht drankommt und was weiß ich, alles super gemacht und diese 4 Hühner, alles Weiber, stehen immer dann bei denen auf der Terrasse und gucken ins Wohnzimmer rein und wollen da rein.
Na, die betteln, wahrscheinlich haben die Kinder die auch irgendwie mal gefüttert oder so und dann wissen die natürlich, also das checkt sogar das Huhn, och, das ist toll, da gibt's was zu essen.
Weiß das Huhn, dass innen drin Netflix ist?
Das kann sein,
könnte
ja.
Könnte natürlich auch
sein. Oder die Hühner wollen romantisch investieren.
Das kann auch sein. Oh. Ja, dann,
wieso haben die eigentlich keinen Hahn?
Einmal mit dem Sven, eben deswegen, ne, weil der Hahn fehlt.
Das wäre für die Nachbarschaft wieder. Weißt du, da draußen im Wald, mitten auf dem Land, kannst dir einen Hahn erlauben, aber so mitten in der Stadt ist das blöd.
Aber halt einen kleinen Zwerghahn, weil dann sind die Hühner glücklicher, der geht auch wirklich ab und zu mal drauf und dann legen die auch mehr Eier, als wenn du gar keinen Hahn hast. Okay.
Ja, habt ihr jetzt fertig gegackert?
Was denn?
Ja.
Ist doch wichtig.
Alter Marketing, kennt ihr alter Marketing-Spruch, ja? Hühner, warte mal, wie war das? Gänse, warte mal, alter Marketing-Spruch. Gänse legen eigentlich die viel leckereren Eier als Hühner, aber Hühner gackern unendlich und unaufhörlich. Und deswegen kennt die ganze Menschheit Hühnereier und kein Mensch isst Gänseeier.
Schmecken auch nicht so gut.
Schmecken nicht so gut?
Also, ich finde, die schmecken nicht so lecker. Ich
dachte, weil einfach so viel gegackert wird. So, aber jetzt, so können wir jetzt mal wieder alle auf Position, die Hebebühne kommt. So ist der Jesus soweit.
Ja, Jesus ist soweit.
Ist der Weihnachtsmann soweit?
Ho, ho, ho. Ja, man hört
sich zuerst. Okay, dann sage ich jetzt nochmal Action, bitte.
Jesus jammert, ne?
Ja, schön. Ja, ach so, wir stehen ja zusammen, genau. Wir stehen ja zusammen und trinken unseren Krabbeldiwand noch.
Schön, dass ihr Spaß habt. Mein Eierlikör ist jetzt ausgelöffelt gleich. Und außerdem, bis ich dann wieder neuen kriege, das ist immer, wisst ihr, wie doof das ist? Andere haben im Sommer Geburtstag, dann kriegst du zweimal im Jahr Geschenke. Und bei mir, ich hab nix. Im Winter. Einmal Geschenke. Wisst ihr, wie blöd es ist, an Weihnachten Geburtstag zu haben?
Ho, ho, ho. Ja, ist ärgerlich, aber weißt du, ho, 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 du musst wenigstens Heiligabend nicht arbeiten.
Knack, 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 knack. Eure Probleme möchte ich haben.
Lustig,
ja,
oder?
Ja,
das ist die Gans.
Versteht ihr? Eure Probleme möchte ich haben.
Sagen wir so, ist eine Pointe, mit der ich mit Sicherheit nicht gerechnet hätte.
Ich könnte mich bäumen.
Ich hatte gedacht, da kommt noch was Gutes.
Was denn? Hast du den wieder nicht verstanden? Der ist doch um Klassen besser als alles, was der Michael Klein hier abgeliefert hat in den letzten Monaten.
Probleme möchte ich haben.
Oh, Christi, Begleitmaterial zu diesem Witz ist erschienen. Christi, im Aufbruchverlag.
Was ist denn da an jetzt? Stehe ich gerade auf der Leitung?
Ganz Weihnachten, Ende, zack, bumm, aus.
Mensch, Weihnachtsgans, eure Probleme möchte ich haben.
Ich bin Vegetarier. Ach, Mensch. Ach, weil die gegessen wird.
Ja.
Christine. Hey. Ruf die Hebebühne an. Nee. Das klingelt ja nebenbei.
Sag mal so, wenn du dich auf die Hebebühne draufstellst und die Jungs dich dann mit der Hebebühne hochfahren, bekommt dieser Witz vielleicht auch ein ganz anderes Niveau.
Ja. Ich denke auch, ja. Ich gönne mir dann nach der Hebebühne so einen Krabbel die Wandnuff.
Muss echt probieren, du.
Ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen zweiten Advent und ja, Nikolaus und was da jetzt alles kommt in den nächsten Tagen. Gerne wieder morgen früh im Radio oder nächste Woche wieder in einem Podcast.
Mhm. Sehr gerne. Geht.
Vielleicht kriegen wir ja jetzt so ein Geschenkpaket von Krabbel die Wandnuff geschickt, so oft wie wir jetzt Krabbel die Wandnuff gesagt haben.
Das war, wer war denn das? War das Adele? Nee, das war Pink. Die hat doch über irgendein Likör aus Brandenburg oder so.
Gin, glaube ich, ne? Oder?
Irgendein Likör oder Gin oder was auch immer. Ja. Mhm. Hat die in irgendeinem Insta, was weiß ich, hat die mal kurz gesagt, dass das lecker ist.
Mhm. Und dann hat die das gekriegt?
Nee, daraufhin eben haben nicht so viele Leute in dieser kleinen Bude bestellt, dass die innerhalb von ein paar Tagen oder Stunden ausverkauft waren.
Oh, das müssen wir verfolgen. Vielleicht passiert das bei uns jetzt auch.
Ja, Pink müsste diesen Podcast mal empfehlen. Ja, dann würden wir vielleicht
dann werden wir ausverkauft.
Bitte was?
Ja, dann werden wir ausverkauft. Ja. Ja, vielleicht könnte Pink da was eindeichseln, dass ich von dem Löffeleierlikör noch was bekomme. Ja,
von Karl.
Den gibt's auch mit Schoko. Ja, genau. Den habe ich noch nicht aufgemacht. Mit Schoko weiß ich gar nicht, wie der
schmeckt. Der schmeckt nicht so lecker. Nee? Nee, also mir Mist. Hat er jetzt nichts. Also ich finde den anderen finde ich leckerer.
Ah, toll. Dann habe ich nur einen kleinen Rest von dem einen und von dem anderen nichts. Also viel. Von dem mit Schoko viel. Ach Mist.
Ja, jetzt vielleicht schmeckt er dir ja auch. Also probier mal.
Ich bin gespannt.
Der ist schon auch lecker, aber den Eierlikör fand ich leckerer.
Krabbel die Wandenuff. Also nur ein B und dafür noch ein E dazwischen. Krabbel die Wandenuff. Also.
So, die Hebebühne kommt.
Macht schön gut. Bleibt gesund und bis morgen früh oder nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.
Also tschüss.
Tschüss.